Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. So, die große Aufregung nach meinem Buchlaunch letzte Woche hat sich etwas gelegt. Du kannst mir ja mal berichten, wenn du magst, ob du das Buch schon gekauft hast, ob du schon gelesen hast. Ich freue mich jedenfalls total über ein Feedback. Schreib mir gerne an susanne@happylittlesouls.de oder noch besser, und das ist wirklich, wirklich, wäre so toll, hinterlass mir eine Rezension auf Amazon. Du weißt, dass es echt super die Quelle für alle ist, die ein Buch irgendwie lesen wollen, dass sie da nachschauen, ob das Rezensionen hat und wie die lauten. Und insofern würdest du mir da echt einen riesen Gefallen tun und auch meine Arbeit damit wertschätzen. Und ich wäre dir super dankbar, wenn du das für mich tun würdest. Vorausgesetzt natürlich, es gefällt dir. Genau, das erstmal dazu. In der heutigen Folge wird es jetzt wieder normal super spannend. Heute ist irgendwie der super Tag, ich merke das schon. Und zwar geht es um ein Thema, das schon lange auf meiner Wunschliste stand, Epigenetik. Ich habe Antje Köhn dazu eingeladen. Sie hat eine Ausbildung in Epigenetik gemacht und sich dann auf das Thema Wechseljahre bei Frauen spezialisiert. Das schneiden wir diesmal nur an. Es wird aber nochmal ziemlich sicher in einer anderen Folge dann ein vertiefendes Thema sein. Diesmal geht es wirklich um die Epigenetik. Wir sprechen darüber, was das überhaupt ist, was es bedeutet, was es mit unseren Genen zu tun hat und vor allem mit unserem Leben und in gewisser Hinsicht auch mit dem unserer Kinder. Antje stellt 6 wichtige Säulen dar, die wichtig sind, wenn wir auf die Epigenetik in unserem Leben sozusagen Rücksicht nehmen wollen oder sie in unserem Leben umsetzen möchten. Und dabei wird es auch wirklich ganz viele praktische, im Mama-Alltag umsetzbare Tipps geben, wie du dir deine Zukunft mit Gesundheit und Glücklichsein gestalten kannst, wenn du darauf achtest. Es ist also nicht nur eine sehr informative Folge, sondern wirklich auch eine, mit der du ganz praktisch arbeiten kannst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Antje Köhn. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch, und zwar habe ich diesmal Antje Köhn eingeladen. Sie ist Expertin für Ernährung und Epigenetik mit dem Schwerpunkt auf Frauen im Wechselalter. Ihr Motto: Frauen sind anders, Punkt. Für diese Frauen hat sie die Bloom Academy gegründet, eine Plattform mit Informationen und Kursangeboten für Frauen im Wechsel, die sich dem Narrativ, das ist halt so, wenn man älter wird, nicht ergeben möchten. Und ich bin auf Antje gekommen, weil ich nämlich endlich mal eine Folge zum Thema Epigenetik machen wollte. Und da werden wir heute auch den Schwerpunkt drauf legen. Und zum anderen, das habe ich ja auch schon mal angedeutet in der einen oder anderen Podcast-Folge, bin ich ja selber, wie man so schön sagt, im Wechsel, also in den Wechseljahren, und habe da auch so das eine oder andere Thema. Insofern passte Antje ganz gut zu mir. Und jetzt schauen wir einfach mal, was wir für euch da draußen irgendwie heute in diesem Gespräch für euch rüberbringen können. Antje, ich freue mich total, dass du da bist und wir über Epigenetik heute sprechen.
Ich freue mich mindestens genauso.
Wie schön. Genau, erzähl doch erstmal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie vielleicht? Und was machst du so ganz genau?
Das mache ich gerne. Also du hast mich kurz vorgestellt. Ich bin Antje Köhn. Ich bin 54 Jahre alt, Mutter von 2 Töchtern, geschieden, um jetzt mal ganz kurz die Fakten hier abzuklären. Was mache ich? Ja, ich mache unterschiedliche Dinge. Also ich komme ganz klassisch aus der Kommunikation. Ich habe mal, ja, es ist tatsächlich schon lange her, Kommunikationswissenschaften studiert und hänge da beruflich auch immer noch so ein bisschen drin. Das heißt, beruflich kümmere ich mich noch in einem kleinen Teil um das Thema Kommunikation, was ja, ich finde, grundsätzlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in allen Beziehungen und in unserem ganzen Leben ist. kümmere mich aber leidenschaftlich und da jetzt eben auch in der Neugründung beziehungsweise jetzt Start um das Thema Epigenetik und habe das eben gemünzt auf Frauen, Frauen vor allen Dingen im Wechsel, was ja teilweise schon mit 35 Jahren anfängt. Also wir reden nicht nur über gefühlt die Älteren, so wie ich, die schon über 50 sind, wo ich mich gar nicht so
Und
alt
ich.
fühle, aber egal. Ja, genau, und du? Sondern tatsächlich auch die jüngeren Frauen, die vielleicht sogar, das ist ja auch dein großes Thema, gerade noch damit beschäftigt sind, eigentlich ein Kind zu bekommen. Also da überschneiden sich unsere Themen, ja, wie ich finde, sehr massiv. Was ist mein Weg damit? Ich habe vor, boah, wie lange ist das jetzt her? 7, 8 Jahren habe ich aus familiären Gründen angefangen, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Das war ein großes leidenschaftliches Thema aufgrund diverser Erkrankungen um mich herum und auch bei mir selbst. Und habe damals schon in dieser Ausbildung das erste Mal das Thema Epigenetik näher gebracht bekommen. Das war nur so ein ganz kleines Detail im Rahmen der Ausbildung, aber ich dachte damals schon, wow, was ist das denn? Das ist ja, hört sich ja krass an, sicher ja toll. Und habe dann im Lauf der Zeit festgestellt, dass Ernährung alleine zwar ein sehr spannendes Thema ist, aber es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, da fehlt irgendwas. Also irgendwie war mir das nicht genug. Klar, Bewegung kam dann noch dazu, logisch, das ergänzt sich an vielen Stellen und muss es sich auch ergänzen, wie ich finde, kommen wir bestimmt später noch drauf. Aber trotzdem, ich hatte immer das Gefühl, da ist noch mehr. Und dann bin ich eben durch Zufall vor, wie lange ist es jetzt her? 2, 2,5 Jahre über eine Freundin zu Healversity gekommen, wo du wahrscheinlich auch die Folge darüber gehört hast, eine große Ausbildungsplattform. Und da habe ich die Ausbildung zum Epigenetik-Coach gemacht. Das war für mich wirklich ein Eye-Opener, ganz, ganz vielen Aha-Momenten, ganz viele Dinge, die da plötzlich ineinander geklickt haben und mir wirklich viele, viele Augen geöffnet haben, viele Aha-Momente geschenkt haben. Und da bin ich bei geblieben. Und habe dann aber noch, bin da spezialisierter geworden, habe halt im Laufe der Zeit gemerkt, das ist ja trotz allem ein sehr, sehr großes, sehr umfassendes Feld. Was mache ich denn jetzt als Antje damit? Wie kann ich die Ernährung und mein Leben damit verbinden? Und bin dann gemeinsam mit meiner Freundin, der Petra, wir haben uns zusammengesetzt, haben immer wieder gefachsimmelt Protokolle für Verwandte, für Freundinnen geschrieben und haben gemerkt, wow, das greift, das greift. Und haben dabei aber immer wieder gemerkt, Mensch, irgendwie sind wir doch sehr in diesem Frauenthema unterwegs und irgendwie betrifft es doch vor allen Dingen uns, weil wir beide im Wechsel halt sind, uns besonders und die Frauen, die im Wechsel sind, ganz besonders, weil sich da eben im Körper nochmal wieder sehr viel mehr verändert, hormonell bedingt. Ja, und da sind wir jetzt eben gelandet, haben unsere Bloom Academy gegründet und haben den Fokus eben auf Frauen in den Wechseljahren.
Super spannend und sehr wichtiges und großes und tolles Thema. Genau, du hast eben die Healversity-Ausbildung genannt. Das ist, glaube ich, somit die bekannteste aktuell Ausbildung, die dieses Thema Epigenetik aufgreift. Was ist denn Epigenetik überhaupt? Also ich kann ja mal kurz sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, warum ich dann unbedingt jemanden dazu mal interviewen wollte, um das da auch irgendwie meinen Mamas da draußen näher zu bringen. Und zwar ist das Wort Epigenetik schon, ich glaube, in ein oder zwei Interviews gefallen, so im Zusammenhang mit Ahnenlinien und transgenerationalen Traumata, die da irgendwie übertragen werden. Ich habe mir schon gedacht, okay, das klingt irgendwie super, super spannend. Und dann habe ich eben, das ist das, was du gerade angedeutet hast, vor einiger Zeit mal ein Interview gehört mit dem Dr. Manuel Burzler, ne? Das ist ja der Gründer von der
Richtig.
Healversity. Und ja, dann habe ich angefangen so, ah, okay, das ist wirklich spannend. Das heißt, du kannst uns jetzt dieses ganze Wissen hier brandaktuell sozusagen rüberbringen, was es damit eigentlich auf sich hat und wie dieser Zusammenhang ist, den ich da so rausgehört habe. Also nochmal die erste Frage, was ist denn Epigenetik überhaupt?
Ja, das ist ein wirklich, ist eine gute Frage und eine sehr breite Frage auch. Also tatsächlich ist alle, die sich vielleicht dafür interessieren, die mal nachgucken wollen, Heversity, die Plattform, die du genannt hast, ist tatsächlich im Moment die größte. Da ist einmal der Manuel Butzer. Das ist so die schulmedizinische Seite, also was heißt die schulmedizinische Seite? Aber er kommt von der medizinischen Seite. Er ist ausgebildeter Arzt. Und es gibt aber eine zweite Person. Das ist der Timo. Und der Timo kommt aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Das sind also schon mal zwei doch sehr unterschiedliche Bereiche, die sich da vereint haben. Und das, finde ich, ist sehr sinnbildlich für das, was die Epigenetik ist. Denn die Epigenetik ist nicht die Chirurgie oder eine andere Fachrichtung innerhalb einer Wissenschaft, sondern sie ist eine eigene Wissenschaft, die ganz viele Fachrichtungen vereint. Und um es mal ganz plakativ zu beschreiben, wir alle wissen, dass Ernährung gesund ist oder dass Bewegung gesund ist. Das wird mir auch oft gesagt, naja, ist ja nichts Neues. Ja, das stimmt, aber wir haben bis dato nicht wirklich gewusst, wie gesund sie ist, warum genau sie so gesund ist, was sie in unserem Körper alles bewirkt und wie sie im Zusammenspiel mit den verschiedenen anderen Disziplinen überhaupt, welche Auswirkungen sie da gemeinsam auch hat und dass sie tatsächlich mit diesen anderen Säulen zusammen dazu in der Lage ist, unsere Gesundheit zu 75% wieder in unsere eigenen Hände zu legen. Und das ist, wie ich finde, was ganz Faszinierendes. Das gibt uns unglaublich viel Verantwortung. Also um das nochmal zu wiederholen und zu verstärken, durch die Wissenschaft der Epigenetik sind wir in der Lage, unsere Gesundheit zu einem Großteil selbst zu bestimmen. Ja, das heißt, wir sind der Schöpfer unserer Gesundheit. Und das war und ist für mich nach wie vor ein unglaublicher Treiber. Denn das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, okay, ich kann zu einem Arzt gehen, wenn ich gerne möchte, was ich auch nach wie vor tue. Also ich bin überhaupt kein Verteufler der Schulmedizin.
Sehr gut.
Und auch in der Epigenetik sind wir ja auch in der Medizin, in der Wissenschaft. Es wird auch oft so ein bisschen als alternativ an die Seite geschoben, ist es aber nicht. Aber es beleuchtet von einem wissenschaftlichen Standpunkt heraus eben all diese einzelnen Aspekte wie Ernährung, wie Bewegung, aber eben wie auch, was du gerade angesprochen hast, den Bereich Trauma, aber auch zum Beispiel den Bereich der Sozioepigenetik. Also da geht es um unser soziales Umfeld, in welchem sozialen Umfeld leben wir, wie glücklich sind wir, was macht Glück mit uns? Und diese ganzen Dinge werden quasi in einen Topf geschmissen, ordentlich umgerührt. Und das, was da rauskommt, ist quasi, ich nenne es mal, eine Anleitung für ein gesundes Leben, für auch ein präventiv gesundes Leben, aber auch für ein Leben, das in dem Moment, wo es mir nicht gut geht, umwandelbar ist, ja, durch diese verschiedenen Möglichkeiten. Also um diesen Begriff auch nochmal anzugucken, Epigenetik, das Wort Epi bedeutet quasi darüber liegend, ja, über der Genetik. Das heißt, wir reden hier von einem Bereich, der auch gar nicht sagt, die Genetik, die sagt ja nichts, sondern das ist was zusammenwirkt. Aber was man eben entdeckt hat, ist, dass alleine die Genetik, bei der man dachte, als man die DNA entschlüsselt hatte, juhu, jetzt wissen wir alles, wir haben jetzt das Wissen, ab jetzt haben wir alle Informationen zusammen, ab jetzt können wir wirklich heilen. Da musste man ja dann feststellen, nee, funktioniert doch nicht so. Das war so ein Punkt, wo man auch ein bisschen das Gefühl hat, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und da kommt eben die relativ junge Wissenschaft der Epigenetik daher, die sagt, okay, es gibt ja nicht nur die Information, also die Gene, sondern es gibt ja etwas, was die Information abliest. Und
Ja,
das ist
okay.
die Epigenetik. Ja, das ist ein biochemischer Vorgang, der an den Genen stattfindet und der die Information, die auf den Genen liegt, zu einer Information macht, also sie quasi kopiert und dann umwandelt, sodass der Körper eben diese biochemischen Prozesse in Gang setzt, die gewünscht sind oder auch die eben verschlüsselt lässt, die wir nicht gebrauchen können, die uns dann letztlich krank machen. Das sind die Prozesse, die die Epigenetik steuert.
Okay.
Und das
Ja.
funktioniert. Also entschuldige, ich bin schon wieder drin.
Lass mal einmal kurz das vielleicht so ein bisschen noch an einem Beispiel, ich habe jetzt gerade eins im Kopf, so deutlicher machen. Weil es wird ja zum Beispiel oft, ne, Krebs oder sowas mit der Genetik so in Zusammenhang gebracht, dass dann jetzt, ne, also ich höre das immer wieder, so Brustkrebs, wenn du irgendwie, ne, das eine Gen irgendwie übernommen hast, vererbt bekommen hast, dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwie an Krebs, an Brustkrebs zu erkranken. Wie und wo setzt denn da jetzt dann das Thema Epigenetik genau an?
Also das Thema Epigenetik, also die Epigenetik sagt nicht, wir heilen jetzt jeden Krebs. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Also es ist keine Wissenschaft, die sagt, wir sind jetzt der Heilsbringer. Aber, und das finde ich ganz entscheidend, diese Wissenschaft sagt schon, dass wir einen enorm großen Einfluss eben auf diese krankmachenden Gene haben. Das heißt, wenn wir diesen Mechanismus durch unseren Lebensstil, und da sind wir eben jetzt quasi bei der Umsetzung, wenn wir diesen Mechanismus positiv beeinflussen, sodass diese Geninformation verschlüsselt bleibt, also es ist im Prinzip wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, weil es wird ganz fest umwickelt dann die Information und wird nicht geöffnet, sodass dass diese Information abgelesen werden kann. Wenn wir diesen Vorgang herbeiführen können, also quasi den Schutz dieser Information, des Gens beeinflussen, über unser Leben, dann haben wir natürlich eine viel größere Chance, dass diese Erkrankung nicht ausbricht. Sie sagt nicht, die wird niemals ausbrechen, sondern sie sagt, die Beeinflussung, die wir haben, ist enorm groß darauf, dass es nicht ausbricht.
Ja, sehr wichtig.
Ja.
Und das heißt aber auch, dass wir eben nicht irgendwie einfach Opfer dieser Genetik sind, sondern auf dieser darüber liegenden Ebene tatsächlich
Richtig?
Einfluss nehmen können. Bevor wir jetzt da mal dran gehen, was das jetzt für Bereiche sind, über die wir das beeinflussen können. Sag mal, du hast gesagt, es ist eine relativ junge Disziplin, Wissenschaft. Was sind da so die Anfänge? Wer ist da so Vorreiter gewesen? Und so vielleicht mal so ein bisschen so ein Einblick in die Geschichte der bisher jungen Epigenetik.
Es gibt jetzt gar nicht, also ich glaube, der Begriff der Epigenetik ist das erste Mal in den 1940ern gefallen von einem englischen Wissenschaftler. Also insofern jung. Es gibt jetzt verschiedene einzelne Figuren, die in diesem Bereich immer wieder auftauchen, aber es gibt nicht die einzelne Koryphäe, die plötzlich mit diesem Thema wie Phönix aus der Asche hinaufgestiegen ist. Es gibt aber immer mehr, die sich aus diesem Pool bedienen und vielleicht hat die ein oder andere von euch da schon mal was gehört, denn wir reden dann ja hier auch ganz schnell über diesen ganzen Bereich Longevity, Altersforschung. Da gibt es ein paar Namen, die jetzt gerade aus den USA bei uns immer wieder aufploppen. Da ist zum Beispiel der Sinclair oder der Attia, der Peter Attia. Das sind so Namen, die da gerne immer mal auftauchen, deren Bücher man auch inzwischen auf Deutsch bei uns kaufen kann. Und all diese Altersforschung, diese Longevity-Forschung, auch das beruht eben auf diesen neuen Erkenntnissen in der Epigenetik. Also das geht, wächst gerade sehr schnell. Die Umsetzung dieses Wissens wächst gerade sehr schnell. Wenn du magst, ich würde gerne vielleicht mal ein oder zwei Beispiele geben, damit sich jeder vorstellen kann, wie das genau funktioniert, um es ein
Sehr
bisschen
gerne.
praktischer zu machen. Also das erste Beispiel, das ich nennen möchte, ist die Hardware und die Software. Also wenn wir uns die Gene, also das, was wir ja qua Geburt jeder von uns mitbekommt, dann ist die Hardware, also der Computer, der einfach da steht, das sind die Gene. Und die Software, das ist die Epigenetik, das ist quasi unser Genom, da wo die epigenetischen Informationen drin liegen. Das heißt, die Software bringt es ja erst zum Leben, das Ganze, was einfach nur dasteht. Und das andere Beispiel ist ein praktischeres Beispiel. Es ist die Bienenkönigin. Weißt du, warum die Bienenkönigin ist und die anderen Larven leider nur kleine Arbeiterbienen werden?
Nee, tatsächlich
Hätte ich
nicht.
gerne
Wobei, ich glaube, ich habe es
aufgeklärt.
immer schon mal gehört. Wahrscheinlich
Ja?
dann gleich, ach so, ja, aber erzähl.
Okay, also die Bienenkönigin, die ist genauso eine Larve wie alle anderen auch. Das heißt, die hat den gleichen Genpool wie die anderen Larven. Die Königin oder halt zufällige Larven bekommen aber ein anderes Futter, nämlich hier oben aus dem Köpfchen von der Biene, da gibt es das sogenannte Gelée Royale. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das kennt man ja irgendwie, man hört immer, dass das was besonders Gutes ist. Also sie bekommen dieses Gelée Royale. Und dieses Gelée Royale, also die Ernährung, die macht, dass bestimmte Gene abgelesen werden können. Und dadurch entwickelt sich diese Larve anders. Das heißt, alle haben es, ja, also die Gene sind da, aber die Ernährung beeinflusst, welche abgelesen werden. Und was dann passiert, ist eben diese andere Entwicklung. Also ich finde, das macht ganz, ganz plastisch
Ja.
eigentlich, was für eine, jetzt sind wir nicht alle Bienenlarven, und
Und
bei
können dann
uns
mit
passiert.
Lily Royal uns zur Königin machen.
Ja,
Aber
leider nicht.
in gewisser Hinsicht ja schon. Also,
Ja,
genau, wir können
genau.
uns zur Königin unseres eigenen Lebens ja sozusagen machen, indem wir
Futter.
uns mit, ne, guter Ernährung und so weiter damit bemächtigen, für unser Glück und für unsere Gesundheit zu sorgen, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig, ganz genau. Also es
Ja.
zeigt einfach, dass verschiedene Bereiche, eben auch gerade die Ernährung, unglaublich wichtig sind für uns, um gesund zu sein, gesund zu werden, uns gesund zu halten.
Spannend. Wie ist das jetzt? Gibt es einen Unterschied zwischen der Epigenetik bei Frauen und bei Männern?
Nein.
Also das ist
Nein.
der gleiche Vorgang und
Ja.
alle haben die gleichen Voraussetzungen dafür.
Ja.
Okay.
Also es ist immer, es passiert alles in der Zelle. Es sind biochemische Vorgänge, die da passieren. Und die Beeinflussung, die passiert, ist natürlich grundsätzlich dadurch, dass bei Männern und bei Frauen Stoffwechselprozesse anders funktionieren, die hormonell anders gebaut sind, auch von der Muskulatur her anders gebaut sind. Klar. Da haben wir grundsätzlich andere Voraussetzungen, aber die Prozesse, die da passieren, die sind gleich.
Okay. Dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen in die praktische Umsetzung gehen. Wenn ich das, ich hatte dann, wie du das auch gesagt hast, so einen Vortrag da von dem Dr. Manuel Burzler und dem Timo, weiß den Nachnamen gerade nicht,
Janisch, ja.
genau, gehört und habe das so verstanden, dass es da so fünf wichtige Säulen gibt, die man da, wenn man sich um sich selber kümmern möchte, sich selber sozusagen zur Königin machen möchte, da betrachten darf. Lass uns da doch mal reingehen. Welche Säulen sind das? Und dann lassen wir uns die einzelnen Säulen mal im Detail betrachten, gerade was das so für uns Mütter irgendwie für einen Effekt haben kann, wenn wir uns drum kümmern.
Also es gibt kein Buch, wo drin steht, das sind jetzt die fünf Säulen. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie gucke ich drauf. Aber grundsätzlich ist es das Thema Bewegung und Sport. Ja, das ist eine ganz wichtige Säule. Das Thema Ernährung ist auf jeden Fall eine Säule. Dann ist es aber auch das ganze Thema Psyche, Regeneration. Und da würde ich jetzt auch den Schlaf noch mit reinpacken. Hat ja auch viel mit Regeneration zu tun, unglaublich wichtig. Dann haben wir auch noch den Bereich der sogenannten Sozioepigenetik. Da geht es eben wirklich um soziale Beziehungen, um das Thema Dankbarkeit, um das Thema Happiness. Dann haben wir noch die Säule eben der Traumata. Könnten wir rein theoretisch auch mit in die Psyche reinmachen, aber ihr habt das Thema, glaube ich, eh schon mal behandelt. Also das würde ich auch so ein bisschen getrennt. Das ist das ganze Thema transgenerationale Vererbung. Und dann haben wir noch den Bereich, den finde ich auch sehr wichtig, der Umweltbelastung, also Toxine. Können wir uns alle leider nicht von frei machen. Ist da, müssen wir lernen, mit umzugehen, aber das macht natürlich auch eine Menge mit uns. Das sind so ganz grob die Säulen.
Okay, dann lass mal da so einzeln reingehen. Bewegung. Also, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, jeder weiß es, ist eigentlich wichtig, sollte jeder tun. Kaum jemand macht es irgendwie konsequent, weil es ja doch immer irgendwie ein Angang ist und es viel bequemer ist, auf der Couch oder vom Computer zu sitzen. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen aufrütteln. Warum ist das denn so wichtig und was macht das mit uns, unseren Zellen und unseren Genen?
Das mache ich sehr gerne.
Ja.
Tatsächlich ist das Thema Sport und Bewegung, das merke ich auch immer wieder in Gesprächen mit Frauen, das ist immer so ein bisschen das, oh, jetzt auch das noch.
Genau.
Gibt es nicht was anderes? Nein, es ist leider Gott sei Dank, wie auch immer man das betrachten mag, wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Warum? Also grundsätzlich hat es für die meisten von uns vielleicht erstmal was mit dem Thema Schönheit zu tun. Ja, die Bikini-Figur, ja, ist natürlich der eine Aspekt und es ist, glaube ich, auch der, zumindest im Moment noch der am weitesten von den verschiedenen Medien beleuchtet wird. Ja, wie kann ich meine Muskulatur aufbauen, um so gut wie möglich auszusehen? Aber unsere Muskulatur ist das wichtigste Stoffwechselorgan. Da sind wir natürlich auch ganz schnell beim Thema Zucker. Das heißt, wenn wir Zucker essen, was wir heutzutage leider viel zu viel tun, dann müssen wir einen Kanal finden, wie wir diesem Zucker Herr werden, weil der sonst verheerende Auswirkungen auf uns hat, nicht von heute auf morgen, aber im Laufe unseres Lebens. Und da zum Beispiel ist die Muskulatur unglaublich wichtig. Die Muskulatur, gerade die Beinmuskulatur, wenn wir uns bewegen, nach dem Essen zum Beispiel, hilft sie uns, den Zucker schneller aus dem Blut wieder rauszukriegen und in die Muskulatur einzubauen, wo er verwertet werden kann. Also alleine dafür ist es schon mal ein unglaublich wichtiges Organ, diese Muskulatur. Was macht die Muskulatur noch? Sie hält unseren Körper aufrecht. Sie stützt uns. Sie ist ein Schutzschild für unseren Körper, auch für unsere Organe. Ist sie unglaublich wichtig. Und sie hilft auch, diese ganze Struktur von Knochen und Gefäßen am Leben und am Laufen zu halten. Man muss sich vorstellen, dass das ist ja alles miteinander verbunden. Und unsere Knochen sind quasi, sind ja im Prinzip unmittelbar. Ohne Muskulatur kann der Knochen sich nicht bewegen, wird er auch nicht ernährt letztlich. So, das heißt, wir brauchen unsere Knochen im Alter zunehmend, aber er baut ab. Und das ist zum Beispiel ein großer Punkt im Wechsel. Und das ist auch so der Übergang von dem Thema, das du ja auch hast mit deinen Mamas. Ich kenne es selber auch, ja, mit meinen beiden Kindern. Man kommt dann auch von einem Hamsterrad ins nächste rein. Man merkt es gar nicht so recht. Was aber passiert im Wechsel ist, dass der Knochen sich unglaublich stark abbaut. Weil viel mehr als bei Männern. Bei Männern 1%, bei Frauen 3% pro Jahr. Wenn wir nicht dagegen ansteuern durch Druck und Zug, also durch Sport, dann können wir diesen Muskel und beziehungsweise letztlich Knochenverfall nicht aufhalten. Und wir hören immer wieder von diesen Unfällen, die älteren Damen, älteren Herren passiert, vor allen Dingen älteren Frauen, und die dann mit Oberschenkelhalsbruch im Krankenhaus landen. Und das hat unter anderem auch was damit zu tun, dass die Muskulatur nicht mehr vorhanden ist, die diesen ganzen Apparat stützt und die eben auch hilft, den Knochen beizubehalten, aufrechtzuerhalten, ja, so zu behalten, wie er ist. Und es hat natürlich auch was mit dem Thema Flexibilität zu tun. Wenn ich keinerlei Muskulatur mehr in meinem Körper habe, bin ich auch nicht mehr flexibel und kann mich halten. Und hat Bewegung und Sport ja unterschiedliche Bereiche. Also wenn ich jetzt von Sport rede, dann kann da alles Mögliche mit drin sein. Wichtig ist aber wirklich, dass wir gerade dann im zunehmenden Alter darauf schauen, dass wir die unterschiedlichen Bereiche auch abdecken. Das heißt, Kraftsport ist einfach unglaublich wichtig. Je älter wir werden, desto wichtiger ist Kraftsport. Viele sagen dann ja, geht halt nicht mehr so, ich bin halt älter, ich mache nur noch die kleinen Gewichte. Nein, gerade dann sind die großen Gewichte wichtig. Das heißt nicht, bitte, dass man dann mit zunehmendem Alter ins Fitnessstudio geht und sofort die Großen nimmt, da muss man sich ranarbeiten, das ist klar. Aber das muss das Ziel sein. Und das Gleiche gilt auch für die Bewegung. Also die Bewegung, diese 10.000 Schritte, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, am Tag, das ist ein Ziel, was erreicht werden sollte. Und jetzt kenne ich die Bedenken, die man sagt, ja, ich habe so viel zu tun, ich kenne das ja selber auch, ich bin Mama, ich muss so viel anderes machen. Aber es gibt immer Mittel und Wege. Und wenn es nur mal 2 Minuten sind, die ich beim Telefonieren mit Kopfhörern durch die Wohnung renne oder zum Einkaufen zu Fuß laufen und die Einkaufstaschen die Treppe hochtragen, einfach keine Rolltreppen mehr benutzen, einfach keine Aufzüge mehr benutzen. Alleine da hat man schon einen unglaublichen Benefit. Also es zählt wirklich jede Bewegung. Man kann auch so tolle Sachen machen, wie es hört sich jetzt albern an, aber wenn man mal da drauf guckt, wenn ich die Teller aus der Spülmaschine ausräume und halt jeden Teller einzeln irgendwo hintrage, habe ich schon enorm viel mehr Schritte am Tag gemacht. Also es gibt ja diese kleinen Tricks im Alltag, die man gut einbauen kann, um einfach mehr Bewegung zu integrieren, ohne dass es mich so viel Zeit kostet, dass ich sage, nee, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und ich weiß auch, dass es als Mama unglaublich wichtig ist, diese viel zitierte Me-Time einzubauen. Aber auch da kann man mal gucken, wenn man mit 5 Minuten am Tag anfängt und merkt, es tut mir gut, dann bin ich mir sicher, nach 2 Wochen gehen auch noch mal 5 Minuten und dann gehen vielleicht auch abends noch mal 5 Minuten. Und bevor man dann am Abend mit der Pizza auf der Couch landet, und das meine ich nicht despektierlich, alles selber gemacht, wusste ich nur damals nicht besser. Auch dann sind die 5 oder 10 Minuten Bewegung natürlich die bessere Alternative. Oder ich packe sie einfach hinten dran, um den Zucker aus der Pizza, also die Kohlenhydrate, eben nicht komplett nur im Blut wieder, sagt man ganz blöd, rumwabern zu lassen und böse Dinge machen zu lassen. Also Bewegung, Bewegung, Bewegung und nach Möglichkeit Sport, 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 Kraftsport ist tatsächlich unglaublich wichtig und wird von Tag zu Tag wichtiger.
Ich finde das toll, dass du das gerade so geschildert hast, dass man es ja sozusagen den Alltag dafür nutzen kann, weil ich finde auch, dass es halt so eine Sperre im Kopf oft ist, wenn man denkt, so, da muss ich in so ein Fitnessstudio gehen oder ne, mir hier meine Matte ausrollen, um dann sonst was zu machen, sondern dass es eben wirklich viele Gelegenheiten gibt, dass, ne, und ich meine, früher war es ja auch so, das Ganze entsteht ja dadurch, dass wir irgendwie in unserer modernen Gesellschaft so viel irgendwie, ne, nur noch am Computer sitzen als Arbeit und eben kaum noch körperlich arbeiten. Jemand, der irgendwie Gärtner ist oder Dachdecker oder sowas, der muss sich darum überhaupt keine Gedanken machen. Der ist den ganzen Tag auf den Füßen und der darf abends gern auf seiner Couch hocken, so, ne? Also am besten wäre es eigentlich, sich einen Job zu suchen, habe ich früher schon immer gesagt, wo man automatisch irgendwie die ganze Zeit körperlich irgendwie unterwegs ist und dafür auch noch bezahlt wird. Ich habe irgendwann mal drüber nachgedacht, ob nicht Briefträgerin oder sowas ein guter Job ist. Also die, die mit noch einem Fahrrad rumfahren. Aber ne, Spaß beiseite. Tatsächlich ist das ja mit einer der Gründe, dass die Gesellschaft so ne, gesundheitlich nicht mehr so gut aufgestellt ist, dass eben diese ganze Bewegung, die früher in der Arbeit war, sich jetzt irgendwie hauptsächlich vor Bildschirmen abspielt, oder?
Ganz großes Thema. Sitzen ist das neue Rauchen. Und es gibt Studien, ja, also es ist wirklich Wahnsinn, wenn wir uns die Zahlen angucken. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, die letzten Erhebungen sind erst ein paar Jahre alt. Es hat sich natürlich in der Corona-Zeit dann nochmal verstärkt. Wir kamen, glaube ich, von 2021 im Durchschnitt mit 8,5 Stunden Sitzen raus und sind jetzt aber schon bei 9,2, also im Schnitt. Und wenn man sich mal sein eigenes Niveau anguckt, ist es wahrscheinlich ein bisschen darüber. Und wenn wir uns die Zahlen dahinter gucken, mal in Bezug auf Alzheimer-Erkrankungen, das ist grundsätzlich ein echt großes Thema, denn dieses Sitzen, das macht uns krank, auch im Kopf. Das heißt, je länger wir sitzen, desto höher ist das Risiko, an solchen neurodegenerativen Erkrankungen zu leiden im Alter. Also bei 15 Stunden Sitzen sind wir im Vergleich bei einem um über 200% erhöhtem Risiko. Ja, und bei über 12 Stunden Sitzen sind wir auch schon bei über 70%. Also es ist wirklich nichts, was man mit einem charmanten Lächeln abtun sollte. Wenn ich mit Unternehmen rede über dieses Thema, es gibt dieses, wie ich finde, sehr schöne Tool, es nennt sich Walk and Talk. Und das kennen viele bestimmt auch aus dem Privaten. Wenn man unterwegs ist, dann redet man ganz anders. Man redet viel mehr. Das heißt, es befruchtet beides. Es befruchtet zum einen diesen Bereich Bewegung und es befruchtet auch die Kommunikation. Man wird offener, man erzählt mehr, man ist kreativer. Das hat natürlich damit zu tun, dass das Gehirn besser durchblutet wird, dass die Nährstoffe besser da oben hinkommen. Es öffnet was. Es tut sich einfach was im Körper. Wir müssen die Muskulatur beanspruchen. Unser Gehirn muss besser arbeiten. Das heißt, es hat auf allen Ebenen wirklich was Positives. Also wo immer es geht, kann ich nur raten, auch im privaten Umfeld, wenn man mal schwierige Gespräche zu führen hat mit den Kindern, mit dem Partner, wenn man dabei eine Runde spazieren geht, ist es auf allen Ebenen auf jeden Fall ein Vorteil.
Spannend, das finde ich ja richtig interessant. Das wusste ich überhaupt noch nicht. Und nur was mir gerade dazu eingefallen ist, ist dann ja auf jeden Fall auch naheliegend, wenn man sich mal verabredet, ne, mit einer Freundin, statt zum Kaffee trinken und Kuchen essen, dann lieber zum Spaziergang und irgendwie eine Runde durch den Wald gehen, was ja auf vielen Ebenen irgendwie gut tut. Also deswegen, ne? Also ich komme ja auch ursprünglich aus dem Zeitmanagement, und da gab es für mich auch immer den Spruch, keine Zeit gibt es nicht, es gibt nur andere Prioritäten. Und ne, wenn man das jetzt mal so hört, sollte man vielleicht einfach mal schauen, wie gerne man sein Alter eben irgendwie auch gesund verleben möchte und dass man da jetzt schon irgendwie in den Jahren, in denen wir sind, irgendwie und gerne davor irgendwie schon damit anfangen kann. Super. Also ich glaube,
Ja.
Bewegung ist ziemlich deutlich geworden, wie wichtig es ist. Lass uns mal zum Thema Ernährung übergehen. Ich habe so das Gefühl, dass das, ich sag mal, gerade so in den Mütterkreisen eher ein Thema spielt als Bewegung. Also, ne, wir gucken ja auch immer, dass irgendwie unsere Kinder rausgehen und sich bewegen, während wir selber dann zu Hause schön den Kaffee schnell trinken, so. Aber Ernährung, da sind wir schon viel auch bei den Kindern, ne, dass es dann gesund und selbstgekocht und Bio und sonst was irgendwie ist. Uns selber gönnen wir das auch, glaube ich, eher als Bewegung und trotzdem gehen mal drauf ein, wie wichtig es wirklich ist und was wir dabei beachten dürfen.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie das Thema Bewegung. Wenn jede jetzt mal an sich selber denkt, wie sie selber so über das Thema Essen denkt und wie viel das auch mit sich etwas gönnen zu tun hat, dann ist es das, womit ich mich in meiner Arbeit auch oft konfrontiert sehe bzw. höre. Dieses Gefühl von, ja, aber wenn du mir jetzt mit Ernährung kommst, heißt es, das, dass ich auf alles verzichten muss. Nein. Nein. Es ist nur ein anderer Blick drauf. Also grundsätzlich, um sich das Thema mal anzugucken. Wenn wir einkaufen gehen und wir nehmen unseren Einkaufswagen und schieben ihn durch den Supermarkt, dann sind wir damit konfrontiert, dass 80% der Lebensmittel nicht natürlich sind. Das heißt, die sind alle in irgendeiner Form industriell hergestellt. Das bedeutet, sie sind in der Regel mit Zutaten vermischt, die nicht gut sind für uns und vor allen Dingen ist da Zucker drin. Ist mal völlig unabhängig von irgendwelchen Konservierungsstoffen und so weiter. Wenn wir jetzt uns mal nur auf dieses Thema fokussieren, was eben schon, wie gesagt, ein extrem großes Thema ist. Zucker ist leider eine Katastrophe. Unsere Gesellschaft verdickt immer mehr. Gerade wir Deutschen verdicken noch viel mehr im Verhältnis als andere. Also wir sind auch in Europa ganz, ganz weit vorne inzwischen. Wir holen wahnsinnig auf. Ja, über die Hälfte der Bevölkerung ist übergewichtig und das überträgt sich natürlich zunehmend auch auf unsere Kinder. Das hat auch was damit zu tun und darauf haben wir oft keinen Einfluss, dass natürlich auch die Küche in den Kindertagesstätten nicht aus meinem Auge heraus die beste ist. Das heißt, Pasta, Reis, weißes Brot, nochmal die Pasta, das steht dann natürlich im Vordergrund und das steht ja auch bei uns oft im Vordergrund. Das Problem ist, dass letztlich eben auch die Pasta Zucker ist. Das sind Kohlenhydrate. Und alle Kohlenhydrate, außer Ballaststoffen, die wir auch zu den Kohlenhydraten zählen, sind letztlich Zucker. Die werden im Körper aufgespalten in sogenannte Einzelzucker und sind dann genauso wie unser Haushaltszucker am Ende Zucker. Das heißt, wenn ich durch den Supermarkt gehe und mir ein Produkt kaufe, wo hinten drauf steht, wenig Zucker, aber viel Kohlenhydrate, dann denke ich vielleicht erstmal, ach juhu, das ist super. Ist es aber leider nicht. Das ist bei einer Pizza auch so. Pizza ist nun mal leider Kohlenhydrate pur, genauso wie hier in Bayern, ich wohne in München, die Brezen oder bei euch die Brötchen, was auch immer, das gute
Ganz
Croissant, der
Brötchen.
leckere Kuchen. Genau. Ist leider alles gar nicht gut. Aber das ist unsere Hauptnahrung. Wir essen Brot, wir essen Reis, wir essen Pasta, wir essen Pizza. Kartoffeln will ich das mal ein bisschen außen vor tun, weil die essen wir in der Regel nicht in diesen Riesenmengen und ist auch eher natürliches Lebensmittel. Aber das macht uns halt das Leben nicht leicht und das ist die schnelle Küche und das ist gerade die Küche, die wir auch pflegen mit unseren Kindern, weil es schnell gehen muss, weil es alle gerne mögen und weil es auch immer gut schmeckt. So, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, das ist alles nichts, das muss alles komplett neu gemacht werden und wir wollen was ganz anderes und ab jetzt gibt es nur noch Gemüse. Das ist schwierig. Das funktioniert auch in der Regel nicht. Da wehren sich alle mit Händen und Füßen, sagen vielleicht 2, 3 Tage, wir probieren es und danach ist es wieder komplett vom Tisch. Deswegen würde ich, so als zumindest als sanften Übergang, dann kann man immer noch gucken, was mache ich damit? Will ich mehr in die Richtung gehen? Grundsätzlich mal die mediterrane Ernährung vorschlagen, die fernab von dem Baguette, was es davon gibt, grundsätzlich sehr, sehr gesund ist. Aber wenn es denn weiterhin die Pasta sein soll oder vielleicht auch die Pizza, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, sie immer mit einem Salat zu essen. Und zwar
Mhm.
den Salat vorher essen. Denn in dem Salat sind die wichtigen Ballaststoffe drin, die dämmen und dämpfen sozusagen unseren Darm so ein bisschen ab, sodass nicht so viel Zucker in unser Blut übergehen kann.
Ich muss gerade ein
Und das
bisschen
ist wichtig.
grinsen, weil mir das gerade so bekannt vorkommt. Ich habe eins, das war für mich eines der also wissenschaftlich faszinierendsten Interviews, die ich bisher geführt habe zum Thema Darmgesundheit. Also das haben wir schon mal sehr, sehr, sehr im Detail irgendwie geklärt. Und die hat auch gesagt, ne, auch wenn man den Kindern eine Süßigkeit gibt, davor immer irgendwas Grünes erstmal so, um
Ja.
genau diesen Effekt, den du jetzt hier gerade auch nochmal schilderst, irgendwie, ne, zu befeuern, dass erstmal irgendwie der Darm so was Gutes kriegt und dann darf es hinterher auch irgendwie noch was Süßes mal sein, eine Kleinigkeit so. Ja, genau. Also es kommt mir
Genau.
gerade sehr bekannt vor.
Richtig, genau. Es ist eigentlich ganz einfach. Oder auch das Eis. Besser das Eis direkt nach dem Mittagessen als einzeln, weil dann geht halt. Ist kein Schutz sozusagen da, um das mal so als Puffer zu beschreiben. Wenn das schwierig ist, was nachvollziehbar ist, wenn der Sommer vor der Tür steht und man ist draußen, alles auf Spielplatz und dann kommt das Eis daher, kann man ja in der Regel nicht, zumindest nicht mit leichtem Gefühl sagen, nein, du Kind kriegst es nicht, auch wenn es alle anderen kriegen, aber dann versucht vorher es wirklich ein bisschen abzupuffern mit ein paar Nüssen, mit ein bisschen Rohkost. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Möglichkeit.
Ich will
Dann
das, ja, darf ich mal
Ja,
eine Frage
entschuldige.
stellen, die mich da so,
Ja.
daran so interessiert? Weil wenn ich jetzt an meine eigene Kindheit denke, da spielte das Thema Ernährung in der Form einfach echt noch nicht die Rolle, wie es heute ist. Ist jetzt, ne, 50 Jahre her, dass ich zumindest auf die Welt gekommen ist, 40 Jahre, bis ich irgendwie so im Schwimmbad völlig normal jeden Tag mein Eis und meine Pommes gegessen habe. Ich erinnere mich, dass wir sowas hatten, wie man schneidet sich eine Scheibe Brot ab, schmiert dick Butter drauf und streut Zucker drüber, ja. Da würdest du heute wahrscheinlich quasi schon irgendwie an den Pranger gestellt werden, wenn das Kind am nächsten Tag erzählt, ich esse am liebsten Zuckerbrot. Was hat sich denn da so verändert seit den 70er, 80er Jahren bis heute, dass das jetzt so ein Riesenproblem geworden ist und so viele Kinder damit ja schon belastet sind und die Erwachsenen, wie du gerade gesagt hast, alle so dick werden? Was ist denn da eigentlich sich so, hat sich denn da so verändert?
Es hat sich viel verändert. Zum einen, als wir damals, ich habe das genauso gemacht, ich habe auch Nudeln mit Zucker gegessen. Also es war wirklich dramatisch. Wir waren aber den ganzen Tag draußen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dieses ständige Zuhause drin hocken, das kenne ich aus meiner Kindheit nicht. Das heißt, wir haben das getan, was ich vorhin beschrieben habe. Wir haben unsere Muskulatur bewegt und haben dadurch dem Körper die Möglichkeit gegeben, den Zucker abzubauen, gut wegzupacken, zu verstoffwechseln, zu benutzen. Heute ist es anders. Und das trifft jetzt natürlich auch nicht auf jede Mama zu, ja, um Gottes Willen, ich will hier überhaupt niemanden diskreditieren. Ich weiß aus meiner eigenen Zeit ja auch, man bemüht sich, aber das Leben ist einfach anders geworden. Wir arbeiten alle mehr, wir haben weniger Zeit und wir haben mehr Medien und es ist auch irgendwie komplizierter geworden. Früher erinnere ich mich, bin ich rausgegangen und habe bei Freundin XY geklingelt. Und dann haben wir noch ein paar andere abgeholt und dann sind wir rausgegangen in den Wald oder wir haben Fußball gespielt oder fangen oder irgendwas. Meine Kinder haben das nie gemacht. Also das wurde immer nur über die Eltern besprochen und dann wurde später übers Telefon besprochen und dann ist oft nichts zustande gekommen.
Also kenne ich auch, obwohl wir ja hier auch auf dem Dorf wohnen irgendwie und das teilweise passiert das schon so, ne? Wir haben auch Kinder hier in der Nachbarschaft, aber viel weniger als ne, das für uns völlig selbstverständlich war, obwohl die Kinder wirklich nebendran wohnen. Und da hat man auch nicht so, ne, diese Unterscheidung, man, die mag ich nicht oder so, sondern man war einfach mit diesen Kindern unterwegs. Also es ist schon, ne, da hat sich gesellschaftlich wirklich grundsätzlich was verändert. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, was sich verändert hat, aber den habe ich jetzt vergessen.
Ich kann aber auch gerne noch was hinzufügen.
Ja,
Es hat
gerne.
sich natürlich auch die Anzahl, also Fast Food, das Thema, ganze Thema
Ja.
Fast Food hat sich enorm verändert. Das gab es damals bei uns schon auch, aber niemals in diesem Maße. Und was sich noch verändert hat, ist diese ganze Getränkekultur.
Ja, das war mein Gedanke. Danke.
Okay, siehst du, dann haben wir
Genau.
da den gleichen. Das ist tatsächlich erschreckend, denn selbst diese ach so vermeintlichen Smoothies, die ich am Supermarkt verkaufen kann, sind purer Zucker. Und Das ist, wie ich finde, auch eine wirkliche Verarsche der Gesellschaft. Es ist unsäglich. Also wenn man dann tatsächlich hin drauf guckt, ich hieß dann zu Hause immer die immer sagt, hast du schon mal hin drauf geguckt? Ich habe gesagt, schau mal da, was da drauf steht. Das ist ja Wahnsinn. Es ist entsetzlich. Selbst in diesen sogenannten grünen Smoothies sind dann vielleicht, übertreib es, drei Spinatblätter drin, aber ansonsten Bananensaft und Apfelsaft. Banane an sich ist gut und Apfel an sich ist auch gut, aber nur die puren Säfte da draus in dieser Menge, das ist eine Katastrophe. Und dann wundern wir uns, wenn die Kinder hyper sind und vor allen Dingen, das geht ja recht schnell, das ist ja Insulin, was dann da freigesetzt wird, das dafür sorgt, dass der Zucker in die Zellen reinkommt. Wenn dieser Insulinspiegel wieder radikal runterfällt, was er tut nach diesen Spitzen, dann ist danach das Hungergefühl enorm groß. Und was isst man dann? Die Breze.
Genau. Ja, ich glaube, das war das, genau, das Getränkethema war der eine Gedanke, und der andere Gedanke, was ich auch wahrnehme, ist so, dass es so eine Dauerversorgung mit Essen gibt, ne? Also wir haben damals gefrühstückt und dann gab es Mittagessen. In der Schule hat man vielleicht noch eine Stulle dabei gehabt, irgendwie so. Oder sich mal was beim Bäcker gekauft, das gab es schon auch. Und dann gab es Abendessen und dazwischen irgendwie eigentlich mehr oder weniger nix. No, und das ist, merke ich auch so, dass da so ein Drang oft bei den Müttern ist, so, ne, also, und ich kenne es von mir selber, ne, dass man ständig denkt, hast du Hunger? Möchtest du noch was? Also jetzt sind sie schon größer, jetzt gebe ich denen da auch die Verantwortung selber ab. Aber das war schon oft so ein Thema, was man so im Kopf hatte, oder?
Da kann sich, glaube ich, keiner von frei machen. Also ich kann mich da nicht von frei machen. Wenn ich jetzt mal die Bilder vor mir herrattern lasse von den Müttern, mit denen ich unterwegs war, wir hatten immer in unserem Netz irgendwas zu essen drin. Diese Maiswaffeln oder eben ein Brötchen oder eine Breze, immer war irgendwie was da. Wenn man selber nichts hatte, hatten die anderen. Und dann kam ja dazu diese Quetschis oder wie die heißen, wo
Diese
man
Fruchtdinger da, ja.
vermeintlich, ja,
Ja.
das ist der Smoothie für die ganz Kleinen. Das geht ja auch an die Zähne. Alles gar nicht gut. Also da wirklich lieber den Apfel und die Nüsse und vielleicht mal das Stückchen Möhre und danach dann das Stückchen Schokolade. Ja, also absolutes Nein ist schwierig, würde ich auch nicht sagen. Das ist auch brutal. Aber wenn man das eben seinem Kind geben möchte, dann sollte man zumindest versuchen, es abzupuffern. Und genau, jetzt komme ich noch ganz kurz auf den Gedanken, das gilt eben auch fürs Frühstück. Das ist halt auch so ein bisschen problematisch, wie ich finde, weil wenn wir in der Früh schon einsteigen mit dieser Kohlenhydratlast, dann ist halt unser Blutzuckerspiegel schon von vornherein für den ganzen Tag quasi auf einem anderen Niveau. Also das Spiegel zieht sich in den ganzen Tag rein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut da einfach, dass ihr zumindest nicht mit einem Weißbrot anfangt, sondern mit einem Vollkornbrot. Und da darf auch gerne schön Butter drauf sein. Das deckelt das Ganze auch so ein bisschen ab. Und dann vielleicht gerne noch ein paar Nüsse dazu, ein Ei, dass man so ein bisschen guckt oder irgendwelche Dips, Kräuterquark, dass es eben nicht nur diese Müsli-Geschichte in der Früh ist oder das Marmeladenbrot. Und da ein bisschen Vorsorge zu treffen. Das gilt natürlich für die Eltern ganz genauso.
Genau. Also, ne, jetzt haben wir den Blick sehr auf die Kinderernährung, aber letztendlich gilt das alles eins zu eins für uns Muttis, die dann auch irgendwie versuchen, sich gesund zu ernähren und vielleicht zu diesen vermeintlich gesunden Produkten auch, ne, also keine Ahnung, wie du dazu stehst, aber so, ne, vegane Ersatzprodukte und so ein Zeugs, da denke ich auch immer, mein Gott, das ist auch so verarbeitet, wie kann das irgendwie gesund sein? Also dann kann
Ja.
ich auch einfach mir einen Salat machen und weiß, ne, und auch da dann wieder gucken, was macht man für ein Dressing drauf. Also es wird dann schon irgendwann auch so Mikromanagement, aber ich glaube, dass wirklich diese verarbeiteten Lebensmittel, Zucker, die Getränke und so weiter, das ist einfach so, auf so einem anderen Niveau inzwischen angekommen ist, als eben wir das in der Kindheit erlebt haben, dass man da einfach einen Blick für sich selber und für die Familie eben drauf werfen darf. Super.
Richtig.
Jetzt gehen wir mal. Und ich wusste vorhin, als du es aufgezählt hast, ich soll es mir aufschreiben, ich habe es aber nicht getan. Deswegen musst du es jetzt sagen zur dritten Säule, die da lautet.
Wir haben die Psyche,
Die
also
Psyche,
die
ja.
dritte Säule, da habe ich ja integriert den Schlaf und die Regeneration. Das können wir, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Schlaf ist essentiell für unseren ganzen Körper. Im Schlaf, also wir schlafen, aber unser Gehirn schläft nicht und unser Körper schläft auch nicht. Im Gegenteil, also manche Dinge laufen gerade, wenn wir schlafen, auf Hochtouren. Können sie aber nicht, wenn wir nicht richtig schlafen. Und das ist natürlich gerade für Mütter sehr oft ein Problem, je nachdem, wie alt die Kinder sind oder ob man in diese Schleifen kommt, die ich leider auch kenne, wenn man das mal ein, zweimal durchgemacht hat, dass man diesen leichten Schlaf hat, schnell wieder aufwacht und vielleicht in der Summe auch nicht genug Schlaf bekommt. Und umso wichtiger ist es, dass man da hinguckt. Wie viel schlafe ich eigentlich tatsächlich? Wie ist meine Schlafqualität eigentlich tatsächlich? Kann ich eigentlich, das will ich auch mal in den Raum stellen, mit dem Partner neben mir gut schlafen oder mit den Kindern in meinem Bett? Das Bett ist ja, wie ich finde, oft wie so ein eigenes Zimmer, wo es so ganz eigene Regeln gibt. Da kann irgendwie jeder rein und jeder macht sich breit und alle können auch gut schlafen. Ich weiß es heute noch, wenn meine Kinder krank sind, kommen sie auch gerne zu mir, schlafen die halbe Nacht nicht, liegen neben mir und schlafen und ich liege daneben und horche. Also ich glaube, gerade wir Mütter haben so eine Ausstrahlung von, ach, komm doch zu mir, leg dich dahin, dann kannst du schlafen und ich bin halt wach. Und ich appelliere wirklich dahin zu gucken und sich seinen eigenen Schlafplatz und seinen eigenen Schlaf wieder zu erobern. Und wenn das heißt, dass ich halt um 9:30 ins Bett gehe, weil ich müde bin, dann bitte geh um 9:30 ins Bett, damit du deinen Schlaf bekommst. Nur weil alle anderen sagen, ja, aber sonst haben wir ja nichts voneinander und du dann noch müder bist und grumpy und es vor allen Dingen auf die Gesundheit geht und zwar massiv auf die Gesundheit geht, bitte, bitte guck, dass du deinen Schlaf bekommst. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Wir entgiften zum Beispiel im Schlaf. Wir verankern Gelerntes im Schlaf. Wir nähren das Gehirn im Schlaf. Schlaf ist auch ein ganz großer Schutz für Alzheimer. Also für neurodegenerative Erkrankungen im Allgemeinen, auch für die ganzen anderen chronischen Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen. Also unser Körper braucht diese Regeneration. Dieses, ich schlafe halt nur so wenig, was ja oft auch so ein Symbol von ich bin wichtig ist aus meiner Sicht völliger Blödsinn. Schlaf ist einfach wichtig, ganz, ganz wichtig. Und ich finde gerade als Mutter noch mal wichtiger, weil wir sind in der Regel die Kraftquelle für alle anderen und deswegen haben wir das Recht, unseren Schlaf zu bekommen. Also Schlaf würde ich da jetzt mal so als den Mittelpunkt der Regeneration stellen, weil am Tag tatsächlich so wenig Zeit dafür ist. Aber zumindest der sollte gesichert sein.
Finde ich ganz gut, dass du das mal aufzeigst, ne? Weil es ist ja heute auch so modern zu sagen, wow, das Beste für die Kinder ist das Familienbett und so. Also ich habe das ehrlich gesagt nie gemacht, weil ich nicht die Type bin, die dann schlafen kann, genau wie du es geschildert hast. Allerdings haben wir es eine Weile so gemacht, dass mein Mann das dann gemacht hat. Ne? Der war irgendwie, der kann schlafen, immer irgendwie. So. Und lange Zeit haben die Jungs bei ihm gepennt und ich habe mein eigenes Zimmer irgendwie, wo ich dann meinen Schlaf bekommen habe. Und es ist ein Modell, das hat für uns alle super funktioniert, weil ne, muss ja nicht die Mutter anwesend sein, sondern wenn überhaupt irgendwie jemand. Inzwischen, wie gesagt, sind sie auch wieder jetzt in ihre eigenen Zimmer umgezogen. Ist immer mal wieder so eine Phase gewesen, aber das hat für uns bestens funktioniert und ich hatte da auch ehrlich gesagt nie ein schlechtes Gewissen, weil ich das, was du gerade geschildert hast, schon intuitiv für mich auch beschlossen und gesagt, Schlaf ist einfach wichtig. Und ne, ich war ja, also meine Jungs sind ja im Abstand nur von knapp 14 Monaten auf die Welt gekommen. Das waren so 2,5 Jahre, ne, mit Schwangerschaft und ne, da, wo man dann schon schlecht schläft und dann erstes Baby, dann wieder schwanger und Baby dabei und dann zweites Baby. Also es waren so 2,5 Jahre, wo ich quasi gar nicht geschlafen habe in meiner Erinnerung. Und danach, als das sich dann so einigermaßen alles irgendwie eingespielt hat, habe ich gesagt, so, und jetzt darf ich das im wahrsten Sinne des Wortes nachholen. So, also insofern finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, da drauf zu schauen, wie kann ein Schlafmodell jenseits jeglicher gesellschaftlicher Ansprüche und ne, da kommt mein Lieblingsthema, Glaubenssätze, so muss das sein. Ne, was kann man da mal hinterfragen? Finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, super.
Ja, finde ich auch, das ist eigentlich die Basis, wie ich finde, dieser ganzen Säule. Wenn wir über Schlafmangel reden und auch über Regenerationsmangel, würde ich mal sagen, dann reden wir auch immer davon, dass wir zu viel Stresshormone haben. Und das ist eben, Stress ist einer der Hauptursachen für Erkrankungen in unserer heutigen Gesellschaft. Und ich will auch gar nicht sagen, hab keinen Stress mehr, weil das geht nicht. Wir haben immer alle Stress alleine dadurch, dass wir viel am Handy sind, viel telefonieren, viel Verantwortung haben, viele Dinge beantworten müssen, viele Dinge organisieren müssen. ob das jetzt in der Familie ist oder im Job oder in der Kombination oder vielleicht zusätzlich noch Eltern, die Bedürfnisse haben und die wir pflegen müssen, soziale Beziehungen, alles, was da reinkommt. Das werden wir wahrscheinlich nicht einfach so loswerden, außer wir gehen alleine auf die einsame Insel und das wollen wir dann ja auch nicht. Aber dahin zu gucken und beim Schlaf anzufangen und dann von da aus sich vorzuarbeiten und zu sagen, okay, das tut mir gut, ich bräuchte am Tag auch mal eine Insel. Dann guckt, und wenn sie nur 5 Minuten ist, wo diese Insel sein kann und wie sie sein kann. Ich will gar keine Meditation vorschreiben, weil viele einfach sagen, ich kann nicht meditieren, aber es gibt so viele andere Dinge, die man machen kann. Man kann atmen, man kann auch einfach mal rausgehen ohne Handy, ohne irgendwas, nur mit dem Schlüssel in der Hand und dreimal im Block laufen und versuchen, nicht an die Einkaufsliste zu denken, sondern nur von einem Schritt zum nächsten zu denken. Es ist nicht leicht, aber das ist eine gute Übung. Also wirklich gucken. Und wenn es, wie gesagt, nur 5 Minuten am Tag sind, aber wo ist meine Insel? Vielleicht habt ihr irgendwie einen schönen Duft zu Hause, den ihr gerne mögt. Oder eine Zitronenschale, die man zerreiben kann und sich drauf machen kann. Oder irgendein Öl, was auch immer ihr gerne riecht. Also, dass man auch diese Sinne noch ein bisschen mitbefeuert. Drauf machen, tief einatmen. Wie gesagt, einfach nur atmen oder rausgehen. Das tut unglaublich gut. Und wenn ihr es ermöglichen könnt, ist eine ganz besondere Zeit dafür der Morgen. Der Morgen ist eine ganz, ganz wichtige Zeit, um diese ganzen Prozesse im Körper, die wach machen, die alles anregen, die einen in den Tag leiten, zu befeuern. Also wer da die Möglichkeit hat, 5 Minuten, 10 Minuten mit offenen Augen, ohne Handy, ohne sonstige Bestrahlung rauszugehen und sich auf den Tag vorzubereiten, das ist wirklich toll. Würde ich unbedingt empfehlen.
Auch hier, ne, gilt es wieder, sich da die Prioritäten zu setzen mit diesem Gesamtzusammenhang. Ne? Ich mache es nicht nur für mich, für heute, für diesen Tag,
Ja.
sondern ne, ich mache es wirklich auf lange Sicht. Finde ich diesen Gedanken so spannend, dass ich da ne, mein Leben kreiere, das ich in 20, 30 Jahren leben möchte,
Ja.
letztendlich. So,
Du hast es
und
vorhin so
das.
schön gesagt, wenn ich die Prinzessin sein will,
Ja.
dann muss ich was dafür tun.
Genau,
Und das
genau.
können wir dann in den Abend weiterziehen. Wir kennen es alle, wir sind am Abend erschöpft und liegen auf der Couch und gucken irgendwas im Fernsehen, Serie oder was auch immer. Ich weiß, wie schwierig es ist, auf die Serie zu verzichten. Deswegen würde ich jetzt im ersten Schritt gar nicht sagen, verzichte auf die Serie, aber guck, ob du die vielleicht 10 Minuten früher beenden kannst und nimm dir danach mal eine Zeit für dich selbst, bevor du schlafen gehst. Nochmal eine schöne Atmung machen oder tatsächlich mal eine Meditation, einfach nur irgendwo zuhören oder einen schönen, ruhigen Podcast hören, nichts Aufregendes. Nur nochmal kurz zurückziehen, für dich sein, optimalerweise nicht in einen Bildschirm reingucken oder in ein Handy, das wäre natürlich auch noch super schön vorm Schlafen gehen, die letzten 2, 3 Stunden. Aber wenn ihr das nicht hinbekommt, auf jeden Fall mal schauen, ob ihr euch diese 10 Minuten Insel am Abend vorm Schlafen gehen auch noch mal einräumen könnt, um wirklich runterzufahren, den Tag abzuschließen und eben auf die Nacht vorzubereiten.
Ja, sehr schön. Sehr gut. So, dann die nächste Säule.
Dann haben wir noch den Bereich des sozialen Umfeldes, also quasi die Sozioepigenetik. Auch ein wahnsinnig wichtiges Feld, wie ich finde. Entschuldigung, weil hier geht es wirklich um das Thema soziale Beziehungen. Du kennst vielleicht diese Blue Zones. Sagt dir das was?
Nee.
Blue Zones ist ein sehr schönes Beispiel für. Es gibt auf der Welt ein paar Spots, diese sogenannten Blue Zones, und sind jeweils Orte oder Gemeinschaften, wo Menschen leben, die besonders alt alle miteinander geworden sind oder werden, beziehungsweise gerade sind, dabei aber gesund sind. Und
Okay.
es hat sich herausgestellt, dass ein paar Sachen an all diesen Orten in der Welt gleich sind, fast die meisten. Und einer der wichtigen Aspekte sind die sozialen Beziehungen. Das heißt, die Menschen leben nicht alleine, sondern sie leben in Gemeinschaften. Nicht zwangsläufig, dass alle jetzt in einem Haus oder in einer Wohnung leben, aber sie sind am Tag beieinander. Sie gehen zusammen einkaufen, sie reden miteinander, sie kochen miteinander, sie gärtnern miteinander. Also sie sind da, auch generationsübergreifend. Und die sind glücklich. Also dieses ganze Thema Glück ist unglaublich wichtig für unsere Gesundheit, für
Okay.
heute und auch für später.
Ja.
Glück ist was sich biochemisch auf unsere Zellen auswirkt. Ja, das ist nicht nur ein netter Zustand, sondern es ist ein extrem gesunder Zustand. Da sollten wir auch hingucken. Schaut mal in euer Leben, was euch wirklich glücklich macht. Und versucht, das wertzuschätzen, vielleicht ein bisschen auszubauen, dem mehr Dankbarkeit zu geben. Oder auch am Abend, wenn man sich ins Bett legt, das geht ganz schnell. Mal einfach nur mal Revue passieren lassen. Wofür bin ich denn heute dankbar? Um das nochmal ganz klar werden zu lassen, dass es da doch vieles gibt. Das können ganz kleine Dinge sein, sowas wie das nette Lächeln der Supermarktkassiererin, was auch immer es war am Tag. Oder ein schöner Satz von dem eigenen Kind, irgendwas, was ich mir selber gemacht habe oder irgendwas, was ich selber geschafft habe. Vielleicht tatsächlich, dass ich zum Einkaufen gegangen bin, um das Thema Bewegung nochmal kurz aufzurufen, und nicht gefahren bin, dass ich nicht die Pizza gegessen habe oder nur die halbe, was auch immer ich selber geschafft habe. Dankbarkeit für sich selber zu haben. Also wird gerne vernachlässigt, weil man denkt, na ja, das ist vielleicht so ein bisschen was Esoterisches. Nee, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ein glückliches Leben zu haben mit guten sozialen Beziehungen. Das ist immens wichtig. Also da wirklich mal abchecken, wer ist in meinem Telefonbuch, mit wem will ich mal wieder Kontakt haben, wem schreibe ich eigentlich nur, wen will ich aber gerne mal auf einen Spaziergang treffen. Ja, was ist da eigentlich an der Stelle los in meinem Leben? Rede ich noch mit meinem Partner oder gucken wir nur abends zusammen Netflix? Wäre es nicht schön, wenn wir wieder gemeinsam was machen? Also, wo ist das eigene Glück eigentlich? Dahin zu gucken und sich wirklich wieder aktiv glücklich machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Finde ich super schön, diese Blue Zones, das werde ich auch nochmal nachschauen, finde ich ganz spannend. Und was ich bei diesem Thema Kontakte auch immer wichtig finde, ist auch nochmal hinzuschauen, mit wem verbringe ich meine Zeit, der mich vielleicht nicht glücklich macht. Also ich meine jetzt nicht unbedingt den Partner, sondern irgendwelche, ne, Freundinnen, Mütter, Gruppen, ne, wo man sich irgendwie mit auf WhatsApp irgendwie dann empört über was weiß ich, was wieder passiert ist in der Schule oder Kindergarten und so. Also da, man verbringt so viel Zeit mit negativer Energie von Menschen. Das finde ich immer auch wichtig. Da habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, dass es da mal super wichtig sein kann, mal hinzuschauen. Na, wer bringt mir eigentlich gute Energie, macht mich glücklich, wenn ich mit ihm zusammen bin? Und wo darf ich vielleicht auch mal ein bisschen aussortieren? So, ne? Vielleicht auch alte Kontakte, die man irgendwie noch so weiterschleppt, weil es schon immer so war. Und eigentlich denkt man hinterher jedes Mal, oh, die ist immer nur am Jammern und kriegt es irgendwie echt gar nicht verändert, sonst seit 20 Jahren nicht. Vielleicht darf man da dann auch mal irgendwie schauen, kann man es irgendwie anders gestalten oder wirklich sein lassen auch. Also glaube ich, ist auch noch eine wichtige Ergänzung dazu, oder?
Absolut, absolut. Das ist genau richtig. Grenzen setzen. Grenzen
Ja.
setzen und nicht immer reinziehen lassen in dieses ganze Negative. Der hat gesagt und die hat gesagt, nein, nein, nein. Sondern sagen, danke, euer Thema, bin ich raus. Ich nehme die Zeit jetzt für mich. Total wichtig, ja.
Also gehört in diesen Psycho, wie war das Wort?
Sozioepigenetik. Ja.
Soziopigenetik, da gehört auch dieses Thema glücklich sein, Dankbarkeit und so weiter irgendwie mit rein. Sehr gut. Ich sag am Schluss noch was zu dieser ganzen, weil ich das gerade sehr, sehr spannend finde, was wir hier alles besprechen. Aber lass uns erstmal mit den Säulen noch weitermachen.
Der letzte Bereich, den ich vorhin aufgeführt habe, auf den ich noch auch gerne noch mal kurz eingehen würde, ist das Thema der Umweltbelastung, also der Umweltgifte, Toxine.
Und Trauma hatten wir auch noch, ne?
Trauma haben wir auch noch, richtig, genau. Genau, also ich starte mal mit den Umweltbedingungen, in denen wir leben, von denen wir uns ja auch nicht frei machen können. Also wir können nicht die Abgase der Autos verhindern. Es geht halt nicht. Wir atmen sie ein. Aber es gibt eine ganze Menge von Giften, die wir vermeiden können. Und das ist wichtig, weil diese Gifte nicht für unsere Körper gemacht sind. Das heißt, wir haben eigentlich evolutionär überhaupt nicht gelernt, mit diesen Giften umzugehen. Unser Körper ist glücklicherweise relativ schlau und kann eine gewisse Menge quasi bunkern in unserem Fettgewebe, aber das auch nicht unendlich und auch nicht bei allen. Bedeutet, es macht immer was mit uns. Und das ist auf Sicht auch extrem gefährlich und ist auch gerade in Bezug auf Wechsel einer der großen Faktoren, warum viele Frauen in der Perimenopause, also wenn es losgeht, diese Wechselbad der Gefühle haben, also diese extremen Ausschläge des Östrogens, denn es gibt bestimmte Giftstoffe, die sind Östrogen ähnlich und dann hat der Körper vermeintlich viel zu viel, oder in dem Moment gefühlt zu viel, ja, obwohl es gar nicht das Echte ist. Es gibt enorm hohe Ausschläge, was ganz viel mit uns macht, auch auf gesundheitlicher Ebene, nicht nur auf Gefühlsebene. Also das ist auch in Bezug darauf ein ganz wichtiges Thema. Aber auch grundsätzlich für unsere Gesundheit ist, glaube ich, uns allen klar, Gifte wollen wir nicht. Und da gibt es so ein paar Sachen, wo wir darauf achten sollten und die wir auch ganz gut vermeiden können. Das ist zum Beispiel das Thema Putzmittel. In den meisten Putzmitteln, die wir kaufen, die ganz herkömmlichen, das ist nichts Gesundes. Weder für unsere Haut, noch für unsere Schleimhäute, noch für unsere Organe. Und es gibt inzwischen viele Ersatzmöglichkeiten, wie wir putzen können, ohne dass wir uns das antun. Auch in den Drogeriemärkten, da muss man einfach mal ein bisschen schauen. Auch da kann man, ich mache viel mit ätherischen Ölen zum Beispiel, zumindest als Ergänzung oder auch in die Waschmaschine mit rein. Also da kann man eine ganze Menge machen. Mit Natron kann man ganz viel machen und also Essigessenz. Es gibt ganz viele alternative Möglichkeiten inzwischen, wie man diesen Bereich abdecken kann, ohne dass man sich tagtäglich damit belastet. In der Kosmetik ist auch ganz viel drin. Auch da sollte man unbedingt gucken, was schmiere ich mir eigentlich jeden Tag auf die Haut. Gleiches gilt für Bodylotion, für Shampoo, für Spülung, für all diese Dinge. Also da wirklich hinschauen, was ist denn da so drin, beziehungsweise mal gucken, was gibt es eigentlich für Alternativen, die heute eigentlich auch gar nicht mehr so teuer sind.
Das
Da kann
heißt,
man sich
da
auch.
wäre dann so dieser Blick auf Naturkosmetik. In der Drogerie gibt es ja dann immer die Abteilung quasi Naturkosmetik. Das ist dann so der Bereich, wo man eher mal schauen sollte, oder wie?
Ja, also das ist ein guter Bereich, wo man schauen kann. Man kann auch viel mit, also wenn ich aus meiner eigenen Kosmetikpraxis sozusagen spreche, ich benutze kaum mehr herkömmliche Cremes. Ich benutze einfach ein Aloe Vera und ein gutes Öl. Und das passiert mir immer ein. Also ich schröpfe sogar, damit es schön reingeht in die Haut.
Okay.
Für Menschen, die trockene Haut haben.
Ich meine ganz ehrlich, das scheint zu funktionieren. Wer das Video
Danke. Also es gibt einfach Alternativen inzwischen glücklicherweise, mit denen man arbeiten kann, die im Verhältnis auch überhaupt nicht teurer sind, die aber einfach nichts an Giftstoffen in meinen Körper transportieren. Und dann können wir natürlich weitergehen zu den Klamotten, die wir kaufen, die wir tragen. Die sollten zumindest vorher gewaschen sein. Und auch, da wird es natürlich ein bisschen komplizierter, Polstermöbel. Da haben wir leider auch sehr viel drin. Die kann man jetzt nicht einfach austauschen, aber wenn das denn irgendwann mal ansteht, zumindest mal ein bisschen mit beschäftigen, was haben die eigentlich da alles so reingetan in der Produktion, da vielleicht auch mal nachfragen, ist auf jeden Fall mein Tipp, sich das
Okay.
genauer anzugucken. Ja. Raus
Spannend.
in den Wald gehen. Ja. Schön atmen, gut atmen, tief atmen, da, wo die Luft gut ist. Nicht hinter den Autos herrennen. Wenn man joggen geht, optimalerweise nicht hinter den Autos, sondern
Ja.
wirklich gucken, wo ist denn hier gute Luft? Denn da atmen wir ja noch mehr. Also, dass man da auch drauf achtet. Und was noch ein ganz wichtiges Thema ist, gerade eben für uns Frauen, ich habe es vorhin angesprochen, es gibt diese Quasi-Hormone, die sind vor allen Dingen in Plastik drin, in Plastikverpackungen.
Okay.
Und die haben wir immer und überall um uns rum. In jedem Supermarkt ist es leider fast alles in Plastik verpackt. Vor allen Dingen aber, wenn ihr da ein bisschen drauf gucken wollt, die wichtigsten sind eigentlich alles, was Fett hat, also Fleisch, Käse ist ja auch leider in Plastik verpackt, aber der Kontakt ist nicht gut. Also was ich
Ah.
mache, ist, wenn ich es verpackt kaufe, ich mache es dann zumindest immer sofort raus und packe es in eine Tupperdose. Und so, dass
Okay.
der Plastikdeckel von der Tupperdose eben nicht an das Produkt rankommt. So, also das möglichst raus, weil das wird quasi kontaminiert, wird in uns abgelagert und wird vom Körper eben falsch erkannt und falsch verstoffwechselt und ist ein
Okay.
Gift. Ja, also das sind so
Spannend.
kleine Sachen, auf die man da mal ein bisschen achten sollte.
Ja, also sehr spannend, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich noch nie weiter befasst habe, so, ne? Also sehr interessant. Da muss ich mich mal ein bisschen rein denken und lesen. Super. Vielen Dank. Gut, dann
Trauma haben wir, glaube ich, noch.
auch mal
Soll ich das
noch.
noch ganz kurz? Ich glaube, ich
Ja?
habe da eh schon mal was drüber gemacht, deswegen will ich
Genau,
da auch gar nicht jetzt
dieses
so.
transgenerationale Trauma hatten wir jetzt,
Ja.
wie gesagt, schon, aber erzähl mal generell ein bisschen was.
Aber es ist vielleicht ganz schön auch für den Abschluss, weil im Prinzip ist es so, dass die Epigenetik sagt, beziehungsweise herausgefunden hat, dass wir nicht nur unsere Genetik vererben, also quasi unsere, wie gesagt, unsere Informationen, unsere DNA, sondern dass wir eben auch dieses sogenannte Epigenom mit weitergeben. Das heißt, das Thema, was ihr auch schon mal gehabt habt, transgenerationale Vererbung, ist nichts, was irgendwie mal ein spannendes Thema in der Schule ist, sondern das ist ein Fakt. Das heißt, wir geben unsere Erfahrung auch mit weiter, auch unsere Gefühle mit weiter, unsere Erlebnisse mit weiter. Nur das Gute ist, dagegen können wir was tun. A, wenn wir es mitbekommen haben, das Epigenom ist eben, wie beschrieben, modifizierbar. Und wir können natürlich auch für unsere Kinder, also bevor sie auf die Welt gekommen sind, wenn wir eine gute, positive Lebensweise haben, da was schaffen, was wir ihnen auch mitgeben können. Und das finde ich auch wie, ja, einen sehr schönen Gedanken, dass wir schon vor der Geburt unserer Kinder ganz viele tolle Sachen für sie tun können.
Finde ich auch total schön. Und es ist, glaube ich, so mit eines der Themen, was in meinem Podcast so mit die größte Rolle spielt, ne? Dass wir Mütter selber für uns sorgen dürfen, nämlich, ne, gesund und glücklich zu sein, weil wir es damit ja irgendwie auch den Kindern vorleben und mitgeben, aber ne, diesen Gedanken, dass es schon vor der Geburt letztendlich wichtig ist und das auch schon irgendwie damit reinspielt, finde ich also auch nochmal sehr, sehr faszinierend. Ja, voll cool. Genau. Also ansonsten haben wir da ja schon einiges auch dazu gemacht. Und was ich jetzt mal so feststelle nach unserem ganzen Gespräch und allem, was du da so sagst, ist, dass mein ganzer Podcast letztendlich viele, viele dieser Themen so, ne, mit vielen Einzelfolgen und verschiedenen Expertengesprächen so, die sich immer auf so, ne, dann gibt es den Achtsamkeitscoach und ne, den für Glück irgendwie zuständigen Experten oder für Ernährung eben oder ne, Bewegung, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal hatte. Guter Punkt. Ne? Aber so, da gibt es immer die einzelnen Experten und zu sehen irgendwie, aber das gehört wirklich alles zusammen. Du darfst dich mit allem beschäftigen, um für dich selber, wie gesagt, für dein zukünftiges Leben irgendwie gut aufzustellen, wenn du das dann irgendwie im Alter eben auch noch genießen möchtest, finde ich gerade einen sehr, sehr spannenden Aspekt daran.
Und um vielleicht auch nochmal so diese Wucht rauszunehmen, es ist auch jede kleine Veränderung, die, mit der man startet, ist eine gute Veränderung. Und wenn man an der Spaß gefunden hat, kann man das nächste machen. Man muss jetzt nicht gleich alles auf einmal machen, aber Step by Step immer wieder was Neues integrieren, das ist eigentlich der Schlüssel.
Und manche Sachen sind eben einfacher, ne? Also mal in der Drogerie ans andere Regal zu gehen und da mal reinzufassen. Das ne, macht weder wahrscheinlich im Geldbeutel noch irgendwie in der Zeit, im Zeitaufwand irgendwie einen großen Unterschied. Und diese anderen Sachen, das sagen wir immer irgendwie, jeder kleine Schritt ist halt schon der richtige in die richtige Richtung. Und dann dürfen die weiteren Schritte folgen, wie du gerade gesagt hast. Ja. Sehr, sehr schön. Magst du noch kurz was? Also vielleicht sollte ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir dazu noch mal eine zusammen noch mal eine extra Folge machen zum Thema Wechseljahre. Aber so mal sagen, was jetzt dieses ganze Thema, wie du das speziell zum Thema Wechseljahre umsetzt, so.
Ja, das ist natürlich ein großes Thema und auf der anderen Seite auch wieder ein kleines Thema, weil diese beiden Themen sind ja am Ende sehr, sehr eng miteinander verzahnt. Denn was kommt, nachdem ich die Kinder bekommen habe, kommt unweigerlich irgendwann der Wechsel. Es geht nahtlos ineinander über und wir haben am Anfang schon kurz drüber gesprochen. Die Grenze ist fließend und man merkt es oft auch gar nicht. Aber vielleicht stelle ich so ein paar Symptome schon mal rein, dass ihr mal gucken könnt, ist da schon was bei mir und abgeholt seid, denn was ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme, und das weiß ich auch von mir selber, viele Frauen wissen gar nicht, dass sie schon im Wechsel sind und hadern total und keiner klärt sie auf, keiner sagt ihnen, was los ist. Es ist, wie ich finde, bei Sex ist es noch was anderes, da werden wir einigermaßen aufgeklärt, aber irgendwie hat man das Gefühl, wenn die Kinder dann da sind, ist so ein bisschen wurscht. Ja? So.
Genau.
Das darf nicht sein. Also, die Anfänge sind in der Regel das Thema Schlaf, dass der seltsamerweise sich weiter zum Negativen hin verändert oder nicht mehr besser wird. Das ist das Thema Haare, ist auch oft am Anfang, dass die Haare ausfallen, dass die Haut fahler wird. Und ganz großes Thema ist dieses Ganze, ist Ängstlichkeit, ist Belastbarkeit, dieses Hamsterrad, in dem man sich fühlt, Dinge, die man vielleicht vorher noch ganz gut geschafft hat, die sich gar nicht wirklich verändert haben, aber wo man jetzt dann das Gefühl hat, ich pack's nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist, ich kann es einfach nicht mehr, habe die Energie nicht mehr. Also Energieverlust. Das sind eigentlich so die ersten Zeichen, auf die ihr mal gucken solltet. Sind die schon da? Haben die noch was rein mit meinem Mutterdasein zu tun? Oder war das schon mal besser? Kommt jetzt in anderer Form wieder? Was ist da eigentlich los? Also das sind so die ersten, ich sag mal, Alarmzeichen dafür, dass der Körper sich umstellt und dass die Eierstöcker so langsam leise Servus sagen. Und dann komme ich.
Ja. Ich finde es toll, dass du das sagst, und wir sprechen da gleich nochmal drüber. Weil, also, ich bin das erste Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen, als eine Klientin von mir bei mir war, ne? Beide wegen, ne, klassischer Mütterthemen, und wir irgendwie zusammen gearbeitet haben. Und es war aber auch wegen Corona, während Corona und so. Also, ne, ihr ging es einfach insgesamt nicht gut, und wir konnten so ein paar Sachen klären. Aber so richtig hat es nicht, ne, es hat jetzt keinen kompletten Change irgendwie für sie gebracht. Mit dem Kinderthema ja, aber ansonsten ging es ihr gesundheitlich einfach echt nicht gut. Und zwar meinte sie auch, sie ist so ein bisschen depressiv und, ne, kann sich nicht konzentrieren, hat irgendwie so Brain Fog, hat sie es genannt, irgendwie mal so Gehirnnebel. Da konnte ich natürlich jetzt nicht helfen. Und dann bin ich ihr einige Monate später auf einer Veranstaltung irgendwo begegnet und habe sie natürlich gefragt, und wie geht's dir? Und sie so, super! Und ich so, okay, was ist passiert? Und sie so, ja, ich habe einen Podcast gehört zum Thema Wechseljahre und habe mich darin total wiedererkannt. Bin irgendwie zum Frauenarzt. Wir haben jetzt die richtigen, ne, Mittel und Wege gefunden und so weiter. Und seitdem bin ich wie ausgetauscht und bin endlich wieder die Alte, die ich eigentlich irgendwie immer war. Ich dachte so, okay, wie Wechseljahre? Was hat denn das damit zu tun? Also, es war das erste Mal für mich, dass ich dieses Gefühl hatte, boah, das ist viel mehr als Hitzewallungen und irgendwie, ne, so ein bisschen Schlafstörung, wenn man in diese Jahre kommt. Und das war dann für mich ganz gut, weil tatsächlich ging sowas bei mir später auch los, und dann konnte ich da auch schon frühzeitiger das zumindest in Zusammenhang bringen, auch wenn ich noch nicht alles im Griff habe. Aber insofern, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Aufklärung nötig, und das ist super kraftvoll, dass du das mit diesem Epigenetik-Thema verbindest. Deswegen kommt jetzt meine nächste Frage. Wie kann man denn, wenn man jetzt so, ne, sich aus diesem Epigenetik-Thema und so vielleicht aus dem bisschen, was wir jetzt angedeutet haben, sich da angesprochen fühlt, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
Es geht eigentlich relativ einfach. Ich habe eine Plattform, die könnt ihr euch gerne mal angucken, die heißt Bloom Academy. Und da auf dieser Plattform erzählen wir so ein bisschen zum Thema. Man kann so ein paar Informationen sich abholen. Wir machen immer wieder mal Webinare auch zu diesem ganzen Thema, um auch Aufklärung zu betreiben. Und wir bieten Kurse an. Das heißt, wir möchten Frauen eben in einem sechswöchigen Kurs nicht nur aufklären. Die Aufklärung muss eigentlich vorher folgen. Es sind dann Frauen, die Bescheid wissen und die wirklich was ändern wollen. Aber wir möchten eben mit verschiedenen Säulen aus der Epigenetik die Frauen abholen und sie in die Umsetzung bringen und ihnen zeigen, was sie eigentlich tun können. Viele möchten auch keine Hormone nehmen oder haben nicht so gute Erfahrungen damit. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe. Und da kann man eben trotzdem sehr, sehr viel tolle Sachen machen. Und wir wollen aber vor allen Dingen auch das Thema, also wir wollen nicht nur das Thema Wechseljahre beleuchten, sondern das Thema Weiblichkeit auch damit reinnehmen. Weil das ist mir persönlich wahnsinnig wichtig, denn egal mit welcher Frau ich spreche, egal stimmt nicht, aber für viele Frauen ist das Thema Wechsel auch mit dem Thema, ich bin nicht mehr so attraktiv, meine Sexualität lässt nach oder ist gar nicht mehr da oder es tut mir weh. Ich habe Themen wie ich fühle mich, meine Haut fühlt sich komisch an, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Rest meines Lebens machen soll. All diese Sachen tauchen auch auf. Also es ist wird plötzlich sehr groß und sehr mächtig und viele Frauen fühlen sich überfordert und verkriechen sich. Und da möchten wir gegensteuern. Also deswegen heben wir eigentlich die Frau soll bei uns wieder eine Prinzessin werden, um das nochmal aufzugreifen. Und wir möchten ihnen Hilfestellung bieten und Anreize und Gespräche. Wir haben tolle Expertinnen um uns herum, über die wir dann über all diese Themen reden, die da integriert sind. Und ja, fühlen uns sehr wohl mit dem, was wir da machen.
Super. Klingt total toll. Wir verlinken das natürlich direkt hier in den Shownotes. Wenn es dich interessiert, dann kannst du da jetzt direkt über die Podcast-Beschreibung einmal auf die Webseite surfen und dir die Angebote nochmal genauer anschauen. Es war ein tolles, super interessantes Gespräch. Ich danke dir sehr. Am Ende habe ich immer zwei Fragen für meine Gäste, und die möchte ich dir jetzt auch noch gerne stellen. Und zwar die erste, und da sind wir eigentlich bei dem Thema, was wir vorhin auch angedeutet und besprochen haben. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Oh, drei. Okay, also für meine Kinder auf jeden Fall. Ich bin Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich bin auch dafür dankbar, dass ich in eine Lebensphase eingetreten bin, durch die ich alleine gegangen bin, also ohne Partner, weil ich da am allermeisten gelernt habe. Und ich bin mir auch dankbar heute. War ich lange nicht, aber heute bin ich mir sehr dankbar, weil ich mich unglaublich darüber freue, dass ich diese Chance bekommen habe, auf diese Themen zu stoßen und damit was zu machen, was mich wirklich erfüllt und was mich antreibt.
Voll schön. Das kommt viel zu selten. Diese Dankbarkeit für sich selber finde ich richtig schön. Vielen Dank. Genau. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Also meine Botschaft ist eigentlich immer die, was heißt immer, aber meine Botschaft wäre die, guckt mal hin, scannt mal euren Tag, guckt euch selber mal, zoomt mal raus und guckt mal auf euer Leben drauf und schaut, an welcher Stelle ihr wirklich unglücklich seid. Und ich bin mir sicher, mit diesen Sachen, über die wir heute gesprochen haben, oder auch mit vielen anderen, die du in deinem Podcast hattest, kann man sich immer mal so kleine Nuggets rausholen und gucken, wie man genau diese Stellen ergänzen kann. Oder sucht euch sonst jemanden, mit dem ihr reden könnt, der euch sonst helfen könnte. Aber lasst es nicht einfach geschehen. Nehmt die Dinge wirklich in die Hand und verändert aktiv euer Leben. Am Ende sind wir immer selber dafür verantwortlich, was in unserem Leben so los ist und wie es läuft. Und das ist meine große Botschaft. Packt es an, nehmt die Verantwortung in die Hand und gestaltet euer Leben so, wie es euch gefällt.
Sehr, sehr schön. Antje, vielen Dank. Das war super interessant. Wir sprechen gleich nochmal. Wir werden nochmal eine zweite Folge machen.
Sehr
Habe ich gerade so im
gerne.
Kopf. Und ja, erstmal alles Gute und viel, viel Erfolg mit dem, was ihr da gerade so aufbaut.
Ich danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wie immer freue ich mich, wenn du diese Folge, wenn sie dir gefallen hat, weiterempfiehlst im Bekanntenkreis, denn ich glaube, gerade das Wissen um die Epigenetik ist es wert, dass wir es noch viel mehr in die Welt verteilen und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie viel Einfluss wir wirklich auf uns und unsere Gesundheit haben. Genau. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.